Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vollen bilderreichen Sprache und mit viel Lust am Fabulieren. Dabei mischt sie ungeniert verschiedene literarische Formen wie Erzählung, Märchen, Tagebuch und Brief. Und dabei verschwimmt auch die reale mit der fiktiven Welt immer wieder. Ihre Hauptfiguren, das sind zum einen die lebensfrohe und weltoffene Elli, eine Schweizerin und ausgebildete Erziehungsberaterin, die in einem Spital als Clownin krebskranke Kinder aufzuheitern versucht. Zum anderen ist da der wortkarge und etwas weltfremde Robert, ein Maler und Illustrator, der kaum auf einen grünen Zweig kommt. Die Liebesbeziehung, die zwischen den beiden aufblüht, könnte durchaus Bestand haben, würden da nicht eines Tages drei kleine Kinder vor der Tür sitzen. Robert nimmt die Kleinen auf, von denen er vermutet, dass sie quasi die dreifache Frucht einer flüchtigen Liebesnacht auf Kreta sein könnten. Er nimmt sie ohne viel Federlesens auf und nennt sie Patch, Flocke und Lee. Elli aber ist nicht bereit, ihre Lebenspläne über Bord zu werfen und in die Mutterrolle zu schlüpfen. So trennen sich die beiden. Robert übersiedelt mit seinem vermeintlichen Nachwuchs von Köln in ein blaues Haus am Rand der Stadt Oldenburg. Dabei würde Elli mit ihrem tiefen Verständnis für Kinder und mit ihrer optimistischen Art dieser Familie guttun. Denn der eigenbrötlerische Robert versteckt seine Kinder vor dem Leben. Er befürchtet, dass sie verspottet und ausgegrenzt werden könnten, und das vor allem wegen einer körperlichen Besonderheit. Sie haben einen auffällig starken Haarwuchs am Körper, weswegen Robert sie zärtlich Bärchen nennt. Um sie vor dem mutmaßlichen Gespött zu bewahren, unterrichtet er die Kinder lieber selber zu Hause, als sie in die Schule zu schicken. Doch trotz dieser komplizierten Lebensumstände finden die drei Kinder ihren Weg zu ihrem ganz eigenen Ich. Lesen Sie selbst, wie Sie das schaffen und wie die Geschichte ausgeht. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen an der Kostprobe, die Hannelore jetzt bietet.
Danke. Bevor ich zu lesen beginne, stelle ich Ihnen noch ganz kurz eine Figur vor, die neben der Clownin Elli eine Rolle spielt. Das ist Olga von Wedel, die sehr stolz auf ihren Namen ist. Elli und Olga haben sich während ihrer Schulzeit kennengelernt mit 16 Jahren und das ist jetzt 10 Jahre her. Damals hat Olga Elli in Schutz genommen und deswegen haben die beiden sich befreundet, aber es ist eher eine ambivalente Freundschaft, keine innige. Olga ist eine ausnehmend selbstbewusste Person, das wird man gleich sehen, wenn ich das vorlese. Kann man mich verstehen? Ah, es geht gut. Danke. Außer Atem war sie, hatte sich hetzen müssen, um einigermaßen pünktlich zu sein. Elli sah sich im Café um. Natürlich war Olga noch nicht da und sie wieder die Erste. Nobel, dieser Treffpunkt der Kölner Schickeria. Weiße Tischdecken, Kellner in dunklen Anzügen, Gemälde an den Wänden. Sie entdeckte einen freien Tisch am Mittelgang mit Blick auf ihr Lieblingsbild. Eine Meerlandschaft, die Sonne ein feuriges Auge, die schwarze Wolke darüber wie eine Augenbraue, was sie amüsierte. Auf der Horizontlinie ein stämmiger Mann, der über Leute und Tische hinweg zu ihr hinsah. den hatte sie noch nie wahrgenommen, als wäre er heute erst aus dem Blau aufgetaucht. Ellie schaute auf die Armbanduhr. 1:15. 10 Minuten gab sie Olga noch. Als Olga schließlich kam, verwandelte sich der Mittelgang in einen Laufsteg. Bewundernde Blicke von allen Seiten. Kaum hatte sie sich gesetzt, stand ein Kellner am Tisch. Wie immer, Frau von Wedel. Wie aufmerksam, ja. Ich hätte gern Tee, sagte Ellie. Ich warte seit 20 Minuten. Olga verlor kein Wort über ihre Verspätung, begann gleich zu reden in einem Ton, als hätte sie persönlich die Welt erschaffen, inklusive der Kunst, speziell die Malerei. Gescheitert ist sie, dachte Ellie, privat wie beruflich, als Schulleiterin abgesetzt, als Frau ausgetauscht. Aber über mich mokiert sie sich. Du mit deinem Freizeitmaler, du mit deinen Krebskranken. Wie ist der Kaffee, Frau von Wedel? Fragte der Kellner. Olga nickte freundlich und wandte sich gleich wieder Ellie zu. Mit der Adoption des Kindes geht es nicht vorwärts. Ich werde den Zuständigen im Jugendamt Feuer unterm Hintern machen. Hab ja jetzt Zeit. Ein Jugendamt ist eine Behörde mit gesetzlichen Vorgaben. Da zählt das von vor dem Namen nicht. Brav gesprochen. Es ist sogar noch schwieriger, als du denkst. Unsere kriselnde Ehe ist ein Problem. Nicht günstig für ein Adoptionsverfahren. Zum Glück gönnt mir mein werter Gatte dieser Ehebrecher, die Tochter. Er ist bereit, vor den Tanten vom Jugendamt den liebenden Vater und Ehemann zu spielen. Im Gegenzug störe ich ihn nicht bei seinem Liebesleben. Wie findest du das? Gedankenverloren glättete Ellie das Papier, aus dem sie den Würfelzucker gewickelt hatte. Ja, Würfelzucker. Eine alberne Aufschrift, dachte sie. Ja, ein Kind, sagte sie. Dazu weiß ich nichts. In meinem Leben ist für so etwas kein Platz. Ich bin verblüfft, dass du deine Freiheit für ein Kind aufgeben willst. Mokierst dich wohl über mich? Olga stellte die Tasse ab, dass es klirrte. Eigentlich nicht nett von dir. Horchst mich aus und selbst verschließt du dein Inneres wie ein Schatzkästchen. Sesam, öffne dich. Ich meine, jetzt bist du dran. Erzähl von dir. Von dir als Clownin. Ich habe mal etwas von Clownkunst gehört. Worin besteht die? Als ob Olga ihre Tätigkeit interessierte. Heute Morgen habe ich ein Versteck für eine Fliege gesucht, sagte Ellie und zerzupfte das Papier, in das der Würfelzucker gewickelt war. Sei nicht albern. Ein grünlich schillerndes Prachtexemplar. Zur Sache, Ellie. Sie ist aus dem Kuhstall von Ritas Papa direkt ins Krankenzimmer geflogen. Redest du über Hygiene oder über Kunst? Eine Schmeißfliege in einer Klinik. Da entstehen Probleme. Wovon soll sie sich in einer sterilen Umgebung ernähren? Wie rettet sie sich vor der Fliegenklatsche der Schwestern? Und du nervst, Ellie, zu viele Details. Die Arbeit einer Clownin besteht aus Details. Schon mal etwas von einer Metaebene gehört? Eine Fliege ist eben nicht Meta, sondern ganz real. Das heißt, diese ist natürlich nur erfunden, was wir beide, Rita und ich, wissen, aber voreinander verschweigen. Was ist das? Kunst oder Therapie oder therapeutische Clownkunst oder künstlerische Clowntherapie. Ich krieg's nicht hin. Du hast recht. Die Metaebene liegt mir nicht. Elisa auf die Uhr. Hilfe, meine Mittagspause ist zu Ende. Kannst du für mich bezahlen? Im Gegenzug für letztes Mal? Ab mit dir. Übrigens, dein Maler bekommt dir. Du hast Farbe bekommen, wirkst insgesamt nicht mehr so blass. Diese Treffen mit Olga müssen aufhören, dachte Elli. Im Gehen suchte ihr Blick den Mann auf dem Meerbild, doch er war im Blau versunken. Ja, die Zweisamkeit der von Elli und Robert geht ungefähr 10 Monate. Dann tauchen eben, wie vorhin zu hören war, die 3 Kinder auf. Und Robert zieht mit ihnen weg aufs Land. Und Elli will ihre Karriere nicht aufgeben oder liebt auch die Kinder auf der Station und bleibt zurück. Und da der Robert etwas gegen die Medien hat, können sie sich nur Briefe schreiben. Und plötzlich kommt keine Antwort mehr. Und Elli ist sehr besorgt, was passiert sein könnte. Und davon erzähle ich jetzt. Sie wartet und wartet. Und jetzt geht es weiter. Sie macht sich auf den Weg zu Robert. Elli parkte das Auto in einer der kleinen Waldinseln zwischen den Feldern. Die letzten 2 Kilometer wollte sie zu Fuß gehen. Als sie sich noch steif von der Fahrt streckte, meinte sie in ihrem Bauch ein Vibrieren zu spüren. »Bist du das, Kleines?« murmelte sie. Die Schottersteine bohrten sich in die Sohlen ihrer Sommerschuhe. Sie wechselte auf den schmalen Grasstreifen zwischen dem Weg und dem Entwässerungsgraben zu rechten. Drüben, jenseits des Grabens, eingezäunte Wiesen, unterbrochen durch Baum- und Strauchgruppen. Gemächlich ging sie weiter und hörte sich in die vertraute Landschaft ein, in die gestaffelte Stimmwelt von Hummel, Taube, Kuh und Puter. Sie lauschte dem Grillen und Froschpalaver, begleitet von den Rufen eines übereifrigen Kuckucks. Wie hatte sie all das vermisst? Die Wiese auf der anderen Seite des Grabens war frisch gemäht. Elli sog den Duft ein, Roberts Duft, ihr so vertraut. Ob die Trennwand zwischen ihr und ihm in sich zusammenfiele, wenn sie in rotem Rock und mit Pferdeschwanz unvermutet vor ihm stand? Hinter der nächsten Kurve würde links das Haus auftauchen mit dem Garten davor. Der Wind trug ihr bereits Stimmen zu. Sie meinte Patchleys Brummelige und die aufgeregt Heisere von Lied zu hören. Gleich würde sie das Gartentor aufstoßen und rufen, »Da bin ich wieder!« und »Stellt euch vor, ich bin schwanger!« und »Robert!« »Du wirst Vater!« Doch dann wählte sie unsicher plötzlich einen weniger direkten Weg. Sie sprang über den Graben, blieb dabei mit dem Rock an einer Dornenranke hängen, riss ihn los und schlich in einem Bogen am Haus vorbei. Auf der Höhe des kleinen Waldes am Ende des Gartens sprang sie auf den Weg zurück, überquerte ihn geduckt, atmete auf, als das Grün sie aufnahm. Die Kinderstimmen waren jetzt nah. Im Sichtschutz von Patchleys Hütte hielt sie inne, strich sich über den Bauch, über die noch kaum sichtbare Wölbung, hinter der ein himbeergroßes Herz tickte. »Ruhig, Kleines«, flüsterte sie, »du lernst gleich deinen Vater kennen.« Wieder meinte sie eine Bewegung zu spüren, mehr ein Kitzeln, zart wie Roberts Lippen auf ihrem Bauch. Ellie trat aus dem Schutz der Hütte und sofort fühlte sie sich in ihrem Leuchtrock wie ausgestellt. Da saßen sie alle um den Gartentisch und spielten. Mensch, ärgere dich nicht, nahm sie an. An der Breitseite des Tisches, mit dem Rücken zu ihr, Flocke. An den Schmalseiten die Buben. Lee lag halb auf der Tischplatte und würfelte, kreischte in diesem Moment auf und tat einen Spielzug. Patchleys wolliger Schopf sackte nach vorn. Lee hatte wohl sein Manöckeli rausgeworfen. Manöckeli, ein Wort aus meiner Kindheit, dachte sie, klingt lustiger als Figürchen. Ellie atmete jetzt langsam und schwer. Ihr direkt gegenüber saß Robert, den Kopf gesenkt. Er sah sie nicht. Ihr Blick legte sich um ihn. Ihr Herz klopfte so laut, dass sie meinte, er müsse es hören. Sie zwang sich hinzusehen. Dicht neben Robert saß jemand, eine Frau, Olga, die genau in diesem Moment den Kopf an seine Schulter lehnte und dabei lächelnd zu ihr herübersah. »Ich bin zu spät gekommen«, dachte sie. Für einen Augenblick übernahm Ellies Clown-Ich die Regie. Ihr Mund verzog sich zu einem breiten Lachen. Hals und Kopf schoben sich vor, ruckten, als ob sie den erstarrten Körper in Bewegung setzen wollten. Dies wäre die schwierigste Nummer ihres Lebens. Die 50 Schritte zum Tisch gehen, würfeln und sagen, ich spiele mit. Und dann aus der Clownrolle fallen und fragen, Robert, willst du mich noch? Doch statt loszugehen, drehte sie sich um und hastete durch den Wald zurück auf den Schotterweg, rannte ohne Deckung am blauen Haus vorbei und weiter bis zum Auto. Außer Atem und mit flatternden Händen gelang es ihr schließlich, das Fahrzeug zu öffnen und zu starten. Ihren Fuß bekam sie nicht unter Kontrolle. Der Motor heulte auf und viel zu schnell fuhr sie in die Kurven. Ihr Körper schmerzte. Sie hörte jemanden neben sich rasselnd atmen, öffnete die Augen. Sie lag auf dem Rücken in einem Bett, ein zweites neben ihr. Eine unbekannte Frau darin. Es roch nach Medizin. Kein Zweifel. Sie befand sich in einem Krankenhaus. Seit wann? Warum war sie hier? Sie sah an sich hinunter. Der linke Arm ließ sich nicht bewegen. Er steckte in Gips. Ob sie gefallen war? Aus welcher Höhe? Das Kind fiel ihr ein. Mit der gesunden Hand schob sie die Decke zurück und befühlte ihren Bauch. »Bist du noch da, Kleines?« flüsterte sie. Sie sackte weg in eine dämmerige Traumwelt. Der rasselnde Atem aus dem Nachbarbett verwandelte sich in das Lallen eines Babys. Es lag auf einer flauschigen Decke neben ihr. Gelb war sie mit blauen Möhnchen und roch nach süßer Milch. Hufgetrappel näherte sich, überdeckte das Lallen. »Wir liegen auf dem Weg«, sagte das Baby. »Wir müssen hier weg.« Sie wunderte sich nicht, dass es sprechen konnte. Auf allen Vieren kroch sie zum Haus, das Baby ließ sie zurück. Sie hörte das Pferd stampfen und wiehern und ihr eigenes Weinen. Sie sah sich nicht um, schob die Haustür auf, kroch die Treppe hinauf und weiter ins Schlafzimmer. Das Pferd erwartete sie schon, nickte ihr zu, schob mit feuchtem Maul Schnuller und Lippenstift von der Kommode, zog mit den Zähnen die Decke herunter und ließ sich aufschnaubend aufs Bett fallen. Ellie schrak zusammen. Hatte da jemand gefragt, wie es ihr gehe? Vor ihrem Bett stand mit bekümmertem Gesicht Herr Hotz, drei Lilien in der Hand, die er ihr hinstreckte und, als sie nicht zugriff, auf die Bettdecke legte. Sie mochte den Geruch nicht, er erinnerte sie an Friedhof und Verwesung. »Wie nett«, sagte sie und nieste. »Woher wissen Sie von mir?« Er habe sie gefunden und den Krankenwagen gerufen, auch das Auto abschleppen lassen. Er legte neben die Blumen einen Zettel mit der Telefonnummer der Werkstatt. »Sie frage sich, wie sie ihm danken könne«, sagte Ellie, »ob er ihr seine Adresse gebe.« Er machte eine abwehrende Handbewegung, murmelte, »das hätte jeder getan«, verneigte sich plötzlich und sagte förmlich, »es war mir eine Ehre.« Kurz bevor er ging, bat sie ihn, im blauen Haus nichts zu erzählen. »Kein Sterbenswort, ich schwöre, mein Ehrenwort darauf.« »So große Worte«, dachte Ellie, »ob er sich über sie lustig machte?« Erst als er die Tür hinter sich zugezogen hatte, fiel ihr ein, dass sie ihn nach den Briefen hätte fragen können. Und dann verlangsamte sich ihr Atem. Was war mit dem Kind? Eigentlich wusste sie es. Trotzdem klingelte sie nach der Schwester. Das war's dann.
Wenn jemand noch Lust hat, das ganze Buch zu lesen, da hinter der Wand gibt es einen Tisch, wo man das Buch kaufen kann und auch von Hannelore signieren lassen kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend noch.
Eins, zwei, drei, vier. Ja, funktioniert.
Eins, zwei, drei.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.